ARD.
Süchtig in euren Ohren, mal wieder, endlich wieder. Vielleicht habt ihr ein bisschen gewartet. Wir waren letzte Woche leider nicht da, aber jetzt sind wir es wieder. Das ist mein Kollege Hagendecker und ich bin John Cook.
Schönen guten Tag, John Cook.
Schönen guten Tag. Wie geht's dir so, mein Freund?
Gut.
Oder du hast erstmal was zu sagen, ne?
Ja, also erstmal, wir haben gerade unseren Vertrag unterschrieben bis Ende des Jahres und wir bedanken uns also beim RBB, bei Robert Skopin, MC Lücke, bei Gabi Beck, beim Adi und beim Thomas Simon vom SWR. Wir sind ja eine Co-Produktion von SWR, RBB und Radio 1. Und letzte Woche war so ein bisschen im Limbus. Es gab immer noch Sachen zu klären. Heute folgte die Unterschrift und wir sind jetzt bis Ende des Jahres weiter ein Podcast der ARD. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich.
Ja, wir sind sehr stolz darauf, ein Teil dieses Teams sein zu dürfen. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Und ich poste auch gleich ein Foto von der Vertragsunterschrift. So, wie von Fußballern, dachte ich.
Also bloß halt ohne Trikot.
Ja, genau. Das ist das zu letzter Woche und zur allgemeinen Situation. Aber wie gesagt, wir wollten jetzt nicht zwischendurch, ich wusste auch nicht, was ich da groß sagen sollte. Wir waren einfach ein bisschen im Limbus, aber haben euch ja informiert und jetzt sind wir wieder da und bleiben auch hier. Ansonsten wollte ich kurz ein bisschen Org-Team machen. Kennst du das? Also ich hatte früher einen Kumpel, der hatte so ein Festival organisiert und dann haben die immer Org-Team-Treffen gehabt, also Organisationsteam.
Ja, klar.
Und unser Org-Team hat diese Woche die Aufgabe, euch mitzuteilen, dass wir am 15. Mai, das ist nächsten Mittwoch, in Hamburg spielen, im Kent Club, und dass es dort noch Tickets gibt, John.
Ja, ganz genau. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da zahlreich erscheint. Ist immer wieder krass schön, die Interaktion, finde ich, mit euch. Und genau, kauft doch mal fleißig ein, kommt vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Genau, was euch erwartet, ist einfach, sucht uns richtig live, unser Live-Programm Mensch sucht Gefühle. John hat sich dort immer sehr gut auf Gefühle vorbereitet. Und ich reagiere darauf.
Wir kriegen es auf jeden Fall hin. Es ist immer ganz schön.
Genau, es gibt zwei Teile mit einer Pause und am Ende sind wir auch noch relativ lange für ein Meet and Greet da. Wer eine Umarmung sich abholen möchte, der kann das dann dort da tun. Und wie gesagt, nächsten Mittwoch am 15. Mai, es gibt noch Plätze im Kent Club. Und was ich auch noch sagen wollte, wir haben ja auch immer ein Kontingent frei für Einrichtungen. Suchthilfeeinrichtungen. Wir waren beide selber viel stationär und natürlich hat man dann kein Geld, um sich was zu kaufen. Und man hat ja auch schwierige, man kann ja nicht immer so alleine raus. Je nach Einrichtung ist ja unterschiedlich und nach dem Status, wie lange man da schon ist. Das heißt, wenn eine Einrichtung kommen möchte in voller Gruppenstärke, dann schreibt uns bitte an. Am besten an hagen.decker@gmail.com mit dem Betreff Kent Club Hilfseinrichtungen. Und dann werden wir euch dort kostenlose Freitickets natürlich zur Verfügung stellen. Das betrifft übrigens jeden unserer Live-Termine. Ja. Wenn ihr dort in der Stadt seid und mit eurer Einrichtung, mit eurer Selbsthilfegruppe kommen möchtet, dann schreibt uns und dann machen wir das möglich. Das war mir noch wichtig zu sagen.
Genau, schreibt uns einfach an. Kent Club übrigens eine super schöne Location. Letztes Mal war klasse da. Ich freue mich richtig drauf.
Ja, und danach sind wir sogar in Bremen. Da ist schon ausverkauft.
Das passiert auch.
Wir sind viel unterwegs die nächsten Wochen.
Ja.
Freue ich mich sehr drauf. Wir sind noch in Wien live, dann bei der Caritas in Bremen. Also meine Güte, der Sommer geht jetzt richtig los.
Ja, absolut.
Dann können wir jetzt überleiten zur Befindlichkeit.
Ja.
John, willst du anfangen?
Ja, kann ich machen. Mir ging es ja so, also es ging mir total wechselhaft in den letzten Monaten im Prinzip ja. Gerade auch im letzten Monat, aber jetzt so seit ein paar Tagen geht's mir irgendwie, also fühle ich mich einfach psychisch so richtig stark und gut so und hatte jetzt auch einen sehr guten Termin bei einer Therapeutin, wo ich jetzt ambulant angeschlossen sein werde, auch medikamentös dann eingestellt und irgendwie ist es einfach ein schönes Gefühl, so, weil davor war es doch trotz aller Arbeit dann an einem selbst und trotz der vielen Auseinandersetzungen mit der Thematik hat einfach dieser regelmäßige therapeutische Termin gefehlt. So, und da, das ist ja so eine Stütze, die man dann hat, das ist ja richtig so ein, ja, eine Säule.
Wofür wir ja auch Werbung machen hier.
Ja, ganz genau. Und es ist ja eine wichtige Säule der Abstinenz und ich glaube, dass ja, das ist einfach mir, dass ich das krass gebraucht habe. Das ist einfach auch dieses Wissen darum, dass das stattfindet. So, also da geht es jetzt bei mir hauptsächlich um Depressionen, aber einfach irgendwie ja, wieder so über Gefühle sprechen, wie ich es aus Therapie kenne. So, das ist was, worauf ich mich freue. Und da haben wir jetzt so ein bisschen, also wir setzen so ein bisschen Fokus darauf, Heimat zu schaffen. Und das, glaube ich, ist ganz gut. Einfach, weil ich ja einerseits so mit meiner Wohnsituation nicht so gut klarkomme, also Einsamkeit einerseits, aber auch die, ja, einfach die das Maintain der Wohnung sozusagen. Mhm. Genau, da wollen wir jetzt den Ball oder will ich den Ball ins Rollen bringen und so richtig wieder in Schwung kommen, eben über den, ja, über die Wohnung sozusagen, über dieses Heimatbauen. Und da freue ich mich auch krass drauf, weil ich freue mich auf so ein Gefühl, wenn ich nach Hause komme und mich so richtig wohlfühle. Bei dir ist es teilweise so, ne? In deiner Wohnung.
Ja, ich fühle mich da gerade sehr, sehr wohl.
Ja.
Wenn man jetzt auch unsere Sendung ja mal guckt, wie hast du darüber gesprochen? Schon immer, das ist sehr auffällig, dass das bei dir oft nicht so war oder so ist. Ja?
Ja,
also erst in der Einrichtung natürlich klar, dann in dieser Übergangswohnung mit deiner Ex-Partnerin, diesem Minizimmer, das hast du ja auch gelitten ohne Ende.
Das war so scheiße.
Ja? Und dann hast du dich gefreut auf die neue Wohnung, aber dann ist das, glaube ich, ich fasse jetzt mal kurz zusammen, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber dann warst du mit der ja ungünstig verlaufenden Beziehung in dieser neuen Wohnung, das heißt, das ist auch wieder kein Nest entstanden.
Nee, genau.
Sondern das war dann so ein, auch wieder so ein Limbus-Zustand, nicht so richtig zu Hause, weil man natürlich auch mal mit vielen anderen Dingen beschäftigt war. Und das jetzt nochmal, dann warst du jetzt alleine, wenn man alleine ist, das weiß ich selber, von meinem ein Jahr betreutes Wohnen, das ist auch ein ganz schwieriger Zustand, der einen aber weiterbringt, gerade für Leute wie die und mich, die auch nie alleine waren.
Ja.
Oder eben dann mit der Droge immer, ne? Nicht immer nur, damit meine ich nicht nur andere Menschen. Und jetzt auch mit so einer Abstinenz und mit einer Doppeldiagnose, ich glaube, das ist schon auch, ich würde dir auch sagen, dass da richtig Respekt vor habe, wie du dein Leben hinkriegst und dass ich weiß, dass du an den Sachen dran bist. So. Und da jetzt ein Zuhause zu bauen, finde ich sehr schön, dass du sagst, das war das nach dem ersten Gespräch mit der Therapeutin, dass das so rauskam. Deswegen habe ich gerade nochmal so zusammengefasst, wie es bei mir immer ankam. Weil ich glaube, das ist, ich könnte mir vorstellen, ich bin ja kein Arzt, aber dass das, so wie ich dich kennengelernt habe, wirklich wichtig ist.
Ich glaube auf jeden Fall. Also du hast das korrekt zusammengefasst, genau.
Danke.
Hast du sehr gut gemacht, Hagen. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Nein, aber danke auch für deine Worte generell. Aber ich glaube auch, das zieht sich schon sehr, sehr lange hin, weil ich sehr viel, ich habe ja größtenteils mit Partnerinnen gewohnt. Und bin doch sehr häufig umgezogen und hatte ja dazwischen schon immer seit meiner späten Jugend diese Entgiftungstermine auch, also ständig. Und dann bin ich ja auch, nach der einen Therapie musste ich auch wieder zurück zu meinen Eltern und bla. Und das war immer so ein Hin und Her die ganze Zeit. Also ich glaube, ich war fast nie mehrere Jahre so stabil irgendwo, wo ich mich auch wohl gefühlt habe. Genau, also ich freue mich halt wahnsinnig drauf, weil ich finde, es ist einfach so irgendwie, ja, so was, wo man gerne drauf hinarbeitet, weil natürlich das Gefühl von ich liebe mein Zuhause, das kann man sich ja vorstellen, dass das sehr schön ist. Schwierig ist halt nur, dass natürlich die ganze Wohnung jetzt noch, also erinnert mich halt krass viel an diese doch sehr toxische Beziehung. Und da muss ich jetzt schon einfach eine Menge umkrempeln, einfach umgestalten und mein eigenes Ding draus machen. Ja, genau. Und das ist gerade, was mich so am meisten beschäftigt, offensichtlich. Ich meine, das ist jetzt ja auch sehr frisch. Und,
darf ich fragen, wie eure Termine aussehen? Wie, in welchem System, für welches System hast du dich entschieden?
Wir treffen uns einfach einmal wöchentlich zu einer Gesprächstherapie.
Mega.
Ja, und
sehr gut.
Ja, ich finde es auch richtig gut. Einmal, ja, genau, es gibt ja auch 14-tägig und so, ne? Das finde ich zum Beispiel, also wöchentlich finde ich gut.
Was mit Gruppen?
Ich das auch so haben. Gruppen erstmal nicht, ist erstmal nur so, aber mal gucken, was sich da noch entwickelt. Also Gruppen, können ja Selbsthilfegruppen und so, aber jetzt nicht,
ja, ich meine,
nicht zur Therapie, genau, nicht dort angeschlossen.
Ja, mega.
Absolut. Und was noch richtig krass schön ist, ist auch weiterhin die Entwicklung der Beziehung zu meinen Kindern. Die einfach, und das ist ja was Schönes, weil das merke ich, ich glaube, es ist eine der wenigen Dinge, die so konstant bergauf gehen. So, das ist einfach, die Entwicklung ist einfach so wundervoll. Und gerade zu meinem Sohn habe ich einfach so eine gute Beziehung aufgebaut, dass ja, dass ich auch, also ich dachte letztens zum Beispiel, stand ich in meiner Wohnung und war so am Aufräumen.
Du sagst das manchmal, du hast es jetzt schon 2-3 Mal gesagt, gerade mit meinem Sohn. Deine Tochter wird irgendwann später auch diese Sendung hören.
Ja, nee,
das ist glaube ich nur, weil er jetzt in einem Alter ist.
Genau,
das
habe ich ja schon ein paar Mal. Ja, es geht darum, dass da ja sozusagen neu dass er sich so krass nach dieser Vaterfigur sehnt. Mit der Kleinen ist das ist alles super die ganze Zeit, aber da gab es ja auch nie, also da ist einfach das Bedürfnis nach so richtig krass tiefen Kontakt. Der ist ja da ganz anders bei einer 8-jährigen Person.
Deswegen meine ich, ja.
Genau, ja. Auf jeden Fall ist das auch richtig schön und da habe ich ganz viel Freude drin und sehe das auch so als Konstante und da schöpfe ich viel Kraft draus. Und das ist einfach schön, genau. Wie geht's dir denn? Erzähl
mal. Ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich anfangen soll. Die letzten Wochen war ich immer sehr strukturiert in meiner Befindlichkeit, beziehungsweise wusste vorher so das Hauptthema, was mich beschäftigt hat, sei es die Woche oder den Tag vorher. Ich glaube, ich merke, dass ich einen großen Trigger habe beim Thema Geld. Und zwar Umgang auch mit Menschen. Ich schulde ja noch Menschen Geld und also ich komme jetzt mal von einem ins Hundertste, aber ich fange erstmal woanders an. Mir ist aufgefallen, dass ich mich bei manchen Leuten melde, Freunde, die sich aber, wo habe ich das Gefühl, nicht bei mir melden. Sondern ich melde mich. So alle 2-3 Wochen schon melde ich mich, rufe ich mal an. Nun leben wir aber alle in einer Zeit, wo wir Familien haben, wo wir harte Jobs haben, wo es bei einigen aber auch so ist, das ist auch in Ordnung. Und wenn wir dann telefonieren, weiß ich, wir sind Freunde. Nur wenn ich dann ein halbes Jahr gar nie angerufen werde, sondern immer nur ich mich melde, dann macht mich das traurig.
So. Ja, das verstehe ich.
Und damit will ich jetzt gar keinen irgendwie Finger zeigen auf irgendjemanden. Die hören, glaube ich, die Sendung alle nicht, die ich vielleicht meine. Aber so, das ist eine, wo ich immer denke, so irgendwie, also gerade jetzt, ne, also ich habe ja immer noch damit zu kämpfen, dass ich ja früher auch eben so viel gelogen habe und diese Leute nach Geld angebettelt habe und so weiter und so fort. Dann habe ich jetzt diesen, beim Film würde man sagen, den Redemption Arc. Ja, also ich versuche mich zu ändern, ich entschuldige mich, versuche Verantwortung zu übernehmen, zahle ja auch das Geld ab. Noch nicht an allen Baustellen, weil es einfach zu viel ist. Ja, das macht mich auch schon manchmal, ich habe da schon auch ein bisschen Druck. Aber ich weiß ja, ich arbeite jetzt und ich zahle auch ab, nur die eine Person, die vielleicht noch Geld kriegt, die bisher noch kein Geld zurückbekommen hat, die ist dann mega pisst. Ja, und Weil natürlich die Leute den Eindruck haben mit unserem Podcast, mit den Live-Auftritten, als würde ich richtig viel Geld verdienen. So, ich will es jetzt hier nicht vorrechnen, aber mit Miete, Krankenversicherung, Unterhalt, Schulden, Lebenskosten, es ist jetzt nicht so, dass wird da viel übrig bleibt. Also was soll ich denn für Raten zahlen? Ja, und da ist auch noch nicht an vielen Seiten irgendwie Großverständnis manchmal. Damit struggle ich so ein bisschen, aber das hat schon auch manchmal weil manche dieser Beziehungen sind schon geprägt dann eben von vielleicht auch Freundschaft und Geld. Und das kriege ich in meinem Kopf eigentlich nicht zusammen, weil ich äußere mich und ich möchte das auch alles tun, aber bin halt immer noch manchmal nicht in der Lage eben alles so abzuzahlen und dann geht's da auch nicht weiter, ne?
Das ist jetzt quasi was, das war jetzt was Akutes auch?
Ja, es gab eine akute Situation, aber das ist schon auch ein größeres Thema bei mir. Ich schulde ja nicht nur einer Person Geld. Ne? So.
Ja, klar.
Bei der akuten Situation war es so, dass, das kann ich auch sagen, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, dass ich mit dieser Person wieder klarkomme demnächst, aber ich habe mir halt Gartenstühle gekauft. Das muss ich jetzt kurz sagen. Und dann war halt so, ja, aber du kaufst dir Gartenstühle und zahlst mir meine Schulden nicht ab. Es geht so nicht. Ich habe ein anderes moralisches Verständnis anscheinend als du, Hagen. Und dann war ich halt sauer. Ja, ich kann es wieder nicht so. Das ist jemand, der seine Raten bekommen hat. Und wenn ich dann mir für 20 Euro Gartenstühle kaufe, okay, 40 oder 80, also jeder, ja doch.
Dann sind wir okay, es waren 160.
Nee, es waren 80. Aber dann so, hey, ich muss auch leben.
Ja.
Also, weißt du, und es gab auch mal, Ja, ich mache mal kurz ein Beispiel. Das ist aber nicht Opferrolle. Ich versuche nur, die mal klar zu machen, warum ist meine Befindlichkeit doch so beeinflusst natürlich. Als ich aus dem betreuten Wohnen ausgezogen bin, hat einer gesagt, ja, aber wieso musst du denn jetzt umziehen?
Achso, ja? Okay. Zahl
mir doch lieber mal weiter meine Raten ab. Mhm. Ich denke so, hey, ich bin ein Mensch. Sorry, ich war in einer Einrichtung ein Jahr. Ich habe auch ein Recht auf eine eigene Wohnung. Mhm. So wie du ja auch gerade sagst. Also das eigene Zuhause ist so wichtig.
Ja, ja, klar.
Und wenn das kann doch dann kein echter Freund sein, der mir vorwirft, dass ich jetzt umziehe. Weil ich meine, hey, ich kann dir diesen Monat noch nicht groß was abzahlen, weil ich muss umziehen. Hm. Und dann so, ja, aber wieso musst du denn jetzt umziehen? Dann hättest du doch noch bleiben können. So, das ist, finde ich,
ja,
so.
Das ist halt schwierig, ja.
Und das sind jetzt so nur zwei Beispiele, aber das ist so eine Gemengelage, wo ich nicht mit umgehen kann, weil es geht darum, eine persönliche Beziehung zu haben und es geht um Geld. Und mir hat mal jemand gesagt, bei Geld fängt die Freundschaft an oder sie hört auf. Mhm. Ja. Und das finde ich eigentlich relativ gut, denn ich versuche wirklich jetzt, also seitdem ich clean bin, habe ich niemanden mehr angelogen bezüglich Geld und auch niemanden verarscht. Und ich raste halt, also ich muss echt sagen, ich werde sauer, wenn man mir das jetzt noch unterstellt. Weil ich alles dafür tue, dass das nicht mehr passiert. Ja, ich sitze doch hier nicht in der Sendung jede Woche und versuche und schäme mich für meine Vergangenheit und dann gehe ich raus und mache die gleiche Scheiße wieder. Das stimmt ja einfach nicht. Ja. Und das ist jetzt auch nicht Opferrolle, sondern für manche Menschen ist es eben schwieriger, die wissen vielleicht auch nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Jetzt bei aller, das muss ich ja sagen. Also ich will jetzt kein Vorwurf, sondern wahrscheinlich fällt es diesen Leuten auch noch sehr schwer, mir auch nur irgendein Wort zu glauben. Und das, ja, beschäftigt mich schon.
Ja, das, also, aber, also einerseits, du hast ja eingangs gesagt, du hast da sozusagen, das triggert dich krass. Hm. Und, aber du siehst es als Problem auch in deinem Verhalten, oder wie, oder du hast das so, das habe ich noch nicht ganz einfach. Das,
naja, ich, guck mal, wenn ich könnte, würde ich allen sofort ihr Geld geben. Kann ich nicht. So, nee, aus verschiedenen Gründen.
Ja,
ne? So.
Ist ja, geht ja sowieso.
So, es ist einfach nicht die monetär, ja. Nicht die, ich habe nicht so viel im Pott, dass ich es so gut verteilen kann.
Ja.
Und ich sage das und weiß jetzt eigentlich auch nicht weiter, was ich dazu mehr sagen soll. Und es ist halt für mich schwierig, dann noch befreundet zu sein, wenn es immer darum geht.
Ja, das verstehe ich aber auch. Also ja. Das ist aber klar, wie du selber gesagt hast gerade, also dieses Umzugbeispiel oder so, das ist ja ganz, also das,
ja, das
spricht der Bände, genau. Ich finde auch, dass es, also.
Ja, und auch das mit den Gartenstühlen, das ist so banal, wo ich kann doch nicht. Wie sollen wir befreundet sein? Und ich sag dir, ich habe mir was gekauft für meinen Garten und das Erste, was von dir kommt, ist, du schuldest aber mir das Geld, du darfst dir das nicht kaufen. Da fühle ich mich ja bevormundet. Ich bin ein erwachsener Mann. So.
Ich finde das.
Vor allem, wenn die Raten ja gezahlt werden. Jetzt nicht in jedem Fall, bei dem anderen Fall konnte ich es noch nicht starten. Ne? Egal.
Aber du tust dein Bestes und dann ist ja. Also
ja.
Ich finde das insofern interessant, weil ich glaube oder häufig gemerkt habe, dass wir, die wir aus der Sucht kommen und dieses, wo dann der Fuffi irgendwann gar keine Bedeutung zum Beispiel hat, jetzt bei Kokain, ne, wenn es darum geht. Und weil ich meine, egal wie viel Geld man hat, bestimmte Summen sind ja immer nicht wenig Geld. Ja, aber,
ach so, ja,
aber
ja.
Im Vergleich, aber wenn es dann sozusagen um also speziell Kokain geht, wird das Geld ja komplett wertlos, ob man jetzt viel hat oder nicht. Ne? Also irgendwie so, dass es, wenn man 200 Euro hat, gibt man 200 Euro aus, wenn man 50 hat, gibt man 50 aus und dann 500.
So ist es
ja beim, genau, so ist es ja.
Du kannst sogar bis 1000 hochgehen, John.
Genau, so ist es ja im Kokain. Ja. Und ich glaube, dass das, oder bei anderen Drogen ist es ja auch ähnlich. Und meine Erfahrung ist, dass ich einen ganz anderen Blick, eigentlich einen ungesünderen Blick auf Geld habe als die meisten anderen Menschen. Weil ich einfach so lange so achtlos damit, also wirklich einfach achtlos ist genau das Richtige, so komplett achtlos damit umgegangen bin, als wäre es was, worüber man sich keine Gedanken machen müsste,
sozusagen.
Aber was halt Quatsch ist, ja, weil es war ja Situationen, die finanziell super problematisch waren, aber irgendwie kriegt man hab ich so einen ganz komischen Umgang bekommen mit Geld. Und ich zum Beispiel denke auch, ich denke zum Beispiel, wenn ich genug Geld habe und jemand fragt mich, kannst du mir was leihen, dann ist ja sozusagen, gibt's in meinem Kopf nie einen Grund, das nicht zu tun, sozusagen. Aber das, glaube ich, ist nicht gesund. Weil eigentlich muss man ja seine Dinge zusammenhalten, da achtsam sein, da schauen. Also ich kann nicht immer nur, weil ich es habe, auch geben. Mhm. Ich glaube, das ist nicht sozusagen die normale Ansicht darauf. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Das ist wie, wenn man jemanden nach einer Zigarette fragt und dann sagt er so, nee. Und man denkt so, hey, du hast doch ein paar Zigaretten. Was zur Hölle? Ne? Aber eigentlich ist ja das gute Recht, dass man, dass derjenige auch damit haushaltet sozusagen. Das ist jetzt mal fernab von dem, was du gesagt hast. Ja, aber ich finde das, ich habe da schon ein paar Mal drüber Gespräche gehabt und ich finde das ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das nicht ungesund ist, auch diese zu frei sein mit Geld, wie es bei mir ist sozusagen. Also ich gehe damit halt
das
bekloppt um.
Das ist ja der eine Punkt, den du gerade angesprochen hast, und der andere ist ja eben die Wertigkeit. Ja, also, das hast du gerade sehr gut gesagt, nämlich für uns, da fasse ich uns beide mal zusammen, ob du mir jetzt 100 Euro borgen würdest oder 1000, das geht mir genauso, macht eigentlich keinen Unterschied. Also, und das ist aber das Gefühl, weil wir jahrelang mit so viel Geld hantiert haben für diese Substanz, dass natürlich haben wir beide die Wertigkeit verloren. Natürlich sind diese 80 Euro für jemanden sehr viel, der die vielleicht unbedingt bräuchte. Und da ich ihm ja Geld schulde, ist der Gedanke ja auch legitim.
Ja.
Nur, das ist daran, müssen wir auf jeden Fall, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich weiß das auch, dass mein Umgang mit Geld auch bis heute nicht völlig gesund ist. Nur ich glaube, ich tue trotz das wirklich das Beste, was ich gerade machen kann mit dem. Also ich zahle ja auch für die. Also
ich bekomme das ja auch bei dir. Du bist ja da hinterher. Ja. Also das ist ja ohne Frage genau
bin
das.
Bin da echt voll dran und natürlich mich macht halt immer sauer, so wie damals auch damals mit dem einen Amt. Mich macht halt sauer und da bin ich jetzt ganz ehrlich auch wieder hier. Mich macht halt sauer, wenn man meine menschliche Entwicklung mir abspricht.
Ja, klar.
Der letzten 2 Jahre. Und da bin ich aber auch ganz jetzt, das ist jetzt wirklich sehr subjektiv bei mir. Das macht mich dann doch sauer.
Ja, das kann man verstehen. Also du hast ja viel geackert.
und gelitten ohne Ende. Ja, und ich versuche wirklich mein Bestes. Und an dieser ganzen Thematik ist so ein bisschen auch die Location geplatzt für Sober Public Viewing. Da wollte ich nochmal sagen, John und ich würden das gerne veranstalten. Und wenn in Berlin da noch jemanden Platz hat für die 3 Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft ohne Substanzen, dann soll er sich bei uns melden, bei mir mit hagen.decker@gmail.com. Betreff Fußball, weil das war auch so ein bisschen, tut mir leid, aber da kamen wir dann am Ende nicht zusammen. Und da ging es auch ein bisschen um Geld und Persönlichkeit und ich merke, wie ich da doch souveräner sein muss, denn vielleicht ist es manchmal nur Business, nur manchmal. Du weißt es ja selber, dass ich manchmal Sachen sehe in Äußerungen und Handlungen, die erstmal subjektiv so gar nicht so sind, wie ich sie vielleicht wahrgenommen habe. Das hat natürlich mit meinen Glaubenssätzen zu tun und dass ich. Ja.
Aber das ist ja, also, das ist, finde ich, habe ich das Gefühl, viel seltener geworden ist
eigentlich. Ja, ne?
Also, doch, wenn ich darüber nachdenke. Ich will nochmal ganz kurz, nur um es klarzustellen, zu eben sagen. Diese, was ich eben gesagt habe zum Umgang mit Geld und bla, war entkoppelt von dem, was du gesagt hast. Ja. Weil da verstehe ich total, dass man da sauer ist. Darum geht es gar nicht. Aber ich finde es schon manchmal beängstigend, wie Dinge, die ich als normal empfinde, wie ich langsam so rausfinde in Abstinenz, dass die gar nicht eben unbedingt normal sind. Und so, also einfach nur so Ansichten auf Dinge. So, ne? Und
weil wir so viel über Geld geredet haben, muss ich natürlich den Satz sagen, wenn da noch draußen jemand zuhört, dem ich auch noch von früher Geld schulde, dann meldet euch bitte bei mir. Ich bin eigentlich im Dialog, ich möchte meine Schulden auch abbezahlen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, ich habe leider gerade die letzten Jahre von, 16 bis 21, habe ich nochmal ordentlich mir eben das Telefonbuch. Wir machen aber demnächst nochmal eine Geldfolge, wo es nur darum geht. Da habe ich schon auch richtig viel Scheiße gebaut.
Das kenne ich.
Weißt du, warum man, kannst du dir mal, also wir haben schon oft darüber geredet, aber hast du eine Erklärung? Natürlich der Suchtdruck und die fehlende Moral, aber denkst du manchmal darüber nach, wen du wann wie kontaktiert hast und was da allein das, nur das ausgekoppelt, mal von allem anderen der Krankheit. Was nur das für eine Aktion eigentlich ist für andere Leute? Dieses Melden und Betteln mit einer Lügengeschichte.
Ach so, ja.
Diese Storys, die wir den Leuten aufgetischt haben, für jetzt.
Also
nur dieser Aspekt unserer Erkrankung, das macht mich schon manchmal fertig. Ja.
Ich habe gerade gestern oder vorgestern darüber nachgedacht und da ist mir eingefallen, dass als ich zwischen den Therapien bei meinen Eltern gelebt habe. Und, oder, nee, kurz vor der Therapie. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ganz oft, als ich da geschlafen habe, irgendwie auch wirklich so um Mitternacht oder so hoch bin und nochmal so bei meinen Eltern geklopft habe und denen irgendeine Geschichte, irgendwie jetzt, ja, irgendjemand hat sich gemeldet, der kommt jetzt vorbei und dem schuldig Geld und der, keine Ahnung, ist halt mega aggro und was. Aber wirklich so, wo ich mich so krass für schäme. Also einfach unter der Woche quasi nachts irgendwie meine Eltern geweckt und da irgendwie terrorisiert quasi.
Hat's geklappt?
Im völligen, mal? Ja, ja, es hat auch mal geklappt. Aber im völligen Suchtdruck und so voll krankhaft und eklig.
Dann hast du so einfach was eingekauft dann bei demjenigen.
Ja, ja.
Und nicht aber, was abbezahlt.
Genau, nee, nee, genau, da ging es dann um Einkaufen. Aber ist es so, ich, also ich kann natürlich so mich daran erinnern, an die Situation, aber ich kann es halt gar nicht mehr nachvollziehen. Ich finde es so krass. Also ich finde es wirklich, boah, ja. Es schaudert mich richtig, wie assi das ist einfach von mir. Ich finde es mega krass. Also
das ist doch wieder der Klassiker, das war jetzt, ist das jetzt eine gute Idee, das zu tun, ne?
Ja.
Und in dem Moment ist das die einzige, eine logische Idee, wie ich jetzt an das Geld komme.
Ja, also, genau, es wird also jede Möglichkeit, also zumindest in so einen krassen Phasen halt, jede Möglichkeit wurde ja irgendwie versucht, also hat man versucht zu nutzen irgendwie, egal wie moralisch verwerflich. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl, je länger man abstinent ist, desto ekelerregender ist teilweise auch dieses Zurückschauen auf sich selbst. Weil, wie gesagt, ich habe gerade vor ein, zwei Tagen da intensiv drüber nachgedacht und ich war, also ich find's.
Habt ihr darüber geredet oder war das, hast du nee, nicht hinbekommen?
Ich weiß, ich versuche mich auch gerade zu erinnern, warum ich da, weil ich habe so richtig, ich saß da und dachte so, Gott, war das schrecklich. Ich hab da so mehrere Minuten, nee, nee, es war nur so für mich, aber es ist echt erschreckend. Also ich find's immer wieder faszinierend, wie sehr es einfach eine Krankheit, wie krankhaft es einfach
ja.
ist.
Ja, ich hab die letzten Tage auch, um mal meine Befindlichkeit abzuschließen, auch nochmal, mir sind so ein paar Sachen, weil ich habe noch in meinem Kalender so alte Termine von meiner Ex-Partnerin und mir. Hm. Also war so Breaking Points der Beziehung, die man sich so als jährliche. Hm. Und sie hatte einen Termin abgelehnt jetzt, weil er eben nicht mehr wichtig ist im Google-Kalender. Mir ist nochmal so klar geworden, dann habe ich nochmal so über einige Sachen nachgedacht, der vergangenen Beziehungen. Und ich kann eigentlich gar nicht fassen, was ich da für ein Mensch war. Hm. Muss ich wirklich schwärmen. Ich habe das schon oft gesagt hier, aber das wird ja nie aufhören. Und das, unsere Verarbeitung damit, mit diesen Jahren. Ja, ne? Ja. Ich meine, ich habe mich noch nie so sehr Mensch gefühlt wie jetzt.
Ja.
Ne, noch nie. Ich habe mich noch nie so, ja, was heißt frei? Ich habe ja immer noch Suchtdruck ab und zu, aber ich bin trotzdem frei in meiner fucking Entscheidung. Hm. Und ich kann für was gerade stehen und ich kann was scheiße finden, ich kann eine Haltung übernehmen für Dinge, ja, ich habe eine Haltung. So, das finde ich scheiße, das finde ich gut, die ist vielleicht nicht immer korrekt, aber ist ja nur mal meine Haltung. Aber wenn ich zurückdenke in diese Jahre im Sumpf, wie wir sie in Staffel 1 genannt haben, was ich da für ein Mensch war, jetzt auch nochmal, da kann ich wirklich verstehen, dass Leute einfach auch mit mir nicht mehr stattfinden können oder vielleicht es versuchen, aber es einfach nicht geht. Aber um jetzt auch mal bei mir zu bleiben, das ist so eine kranke, ich würde sagen, so eine kranke Erkrankung. Aber was man da macht und wie man sich verhalten hat, in so den kleinsten Situationen ging es immer nur darum, wie kann ich ihr das Geld aus dem Portemonnaie klauen und wann kann ich es konsumieren? Alles andere war mir scheißegal.
Ja.
Aber allein, wenn ich nur an diesen Punkt denke, wieder mal so isoliert, wieso war mir denn der Rest scheißegal? Wie hart ist das denn, wenn dir deine Wohnung, deine Kinder, deine Partnerin scheißegal sind? Aber das muss ich jetzt mal aussprechen, das war damals so.
Mhm.
Ja, natürlich habe ich sie geliebt, aber da war so ein Nebel drauf. Es ging mir immer nur um den nächsten Konsum.
Ja, ich würde so Nebel drauf finde ich auch besser, genau, scheißegal zum Beispiel war das ja nie, aber es gibt halt immer etwas, was noch wichtiger ist.
Ja, ist besser ausgedrückt,
und genau. Das finde ich, also.
Aber Kurzform ist schon scheißegal. In dem Moment warst du doch echt. Also,
ja, ja, ne, genau. Und was aber auch natürlich gleichzeitig stattfindet, ist, man denkt ja immer, oder ich dachte immer, dass ich alles auch noch hinkriege, obwohl ich die letzten 10.000 Male auch schon nicht hinbekommen habe. Ja, ich meine, bewusst nicht die letzten 100 Male, sondern. Ne, also, das ist so eine Naivität auch der Kontrolle gegenüber. Weil ich habe ja schon immer wieder gedacht, ich schaffe es diesmal zumindest besser zu timen, sagen wir mal. Nur eine einzige Komponente. Ja, ja. Aber selbst das hatte ich ja nie geschafft.
Ja, ja.
Das ist schon. Und trotzdem denkt man immer wieder, dachte ich immer, dass es klappt. Und was ich auch so ein bisschen finde, ist, dass diese gesamte Zeit, also eigentlich hat für mich das Erwachsensein, so wie ich das Bild von Erwachsensein habe, hat für mich erst angefangen, als ich den Kampf gegen die Sucht begonnen habe. Vielleicht nicht erst mit der Abstinenz, also aber in dem Moment, wo ich ernsthaft angefangen habe, darauf zu schauen und zu reflektieren und zu sagen, ich kann auf keinen Fall so weiterleben. So, und dann ist ja immer noch ein weiter Weg. Aber dieses, was du eben beschrieben hast, diese Phase oder diese Zeit, in der es nur eine einzige Priorität gibt, die nicht gekippt werden kann. So diese, da ist man eigentlich, finde ich, also da habe ich mich nie erwachsen verhalten, weil erwachsen heißt ja auch, ich verhalte mich so ein bisschen meinen Ansprüchen genügend und so. Und eigentlich, finde ich, fängt das alles erst richtig an, wenn man aufhört, diese krasse Prio darauf zu haben.
Das geht mir auch so. Und ich habe das, glaube ich, letztens schon in der Befindlichkeit gesagt, dass ich auch immer dann nach dem Auszug immer in Beziehungen war. Und nie wirklich alleine war. Und ich runde ich mal ab hier mit der Befindlichkeit. Ich fühle mich gewappnet für das, was jetzt so kommt. Die Wohnung ist bei mir schon ein Zuhause. Das wünsche ich dir auch.
Das wird so.
Und ich versuche weiter Verantwortung zu übernehmen für die Vergangenheit und für die Zukunft. Und versuche die Zukunft auch sinnvoll zu gestalten. Und bin in Ordnung im Moment, aber es sind immer wieder auch spannende Tage dabei, sage ich mal.
Ja, leider, ne? Ich finde, manchmal denke ich auch, das muss doch irgendwann aufhören, dass mal spannende Tage dabei sind, weil spannende Tage finde ich gar nicht so gut. Ich wäre lieber so ein bisschen langweiliges Leben eigentlich. Auch finde ich auch okay, ja? Also ohne diese Art von Spannung auf jeden Fall, dass man einfach so, dass so ein Druck irgendwie wiederkommt oder auch so eine Tiefphase einfach. Aber das wird alles. Wir sind auf einem guten Weg.
Ja,
wir machen das schon.
Mach das Thema der Sendung heute, John, ist Geduld.
Genau.
Was hast du denn da vorbereitet?
Ja, leider habe ich meine Notizen vergessen, aber ich habe da ab schon so. Also ich kann ja mal kurz sagen, also Geduld ist ja krass wichtig, um zufrieden leben zu können. Geduldig sein ist ja auch, also hat ja mit Aushalten zu tun, mit Gelassenheit. Ne? Und dieses Aushalten ist ja gerade für suchtkranke Menschen eine riesen Challenge. Im Endeffekt ja lebenslang. Ne? Aber selbst auch gerade wenn man noch konsumiert und so, der Suchtdruck ist ja auch, da geht es ja quasi auch um Geduld. Eigentlich müsste man aushalten und nicht konsumieren, dann geht der Suchtdruck weg. Aber stattdessen hat man ja genau das Gegenteil.
Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass man da geduldig sein sollte, also als Wording.
Naja, aushalten halt. Ne? Ja. Ich finde, als ich über Geduld nachgedacht habe, dachte ich, das geduldig sein ist einfach aushalten. Und aushalten ist so ein krasses Therapiewort. So, und es ist halt, Drogen sind einfach das Gegenteil von Geduld. So schnelle Bedürfnisbefriedigung. Total krasse Abkürzung, zack, sofort das Gefühl, was ich möchte, sofort das spüren, was ich will und ohne irgendwas dafür zu tun. So,
stimmt,
und,
ja.
Und also nicht mal warten sozusagen.
True.
Und ich habe halt für mich Geduld definiert als die Fähigkeit, trotz einer Erwartungshaltung, trotz einer Spannung, die da ist, trotzdem gelassen zu sein und sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und das zu lernen ist, glaube ich, eine krasse Tugend und etwas, was man, wenn man es beherrscht, was wirklich ein Schlüssel zur Zufriedenheit ist.
Wie ist es denn da aktuell bei dir?
Naja, es gibt da so verschiedene Ebenen, auf denen es stattfindet. Ich bin zum Beispiel mit Menschen sehr geduldig, so im Umgang mit Menschen, mit Kindern generell im Allgemeinen, was ich auch gemerkt habe in meiner Ausbildung zum Erzieher, dass ich da mich nicht leicht aus der Ruhe bringen lasse, aber
wäre gut bei kleinen Kindern, dass man da geduldig ist.
Ja, ja, nicht, aber generell mit Menschen meine ich. Ja.
Ich
also
weiß,
auch
ich
so,
weiß.
Ja, ja,
nee, aber kleine Kinder,
mit kleinen Kindern
also wenn man da ungeduldig ist, dann ist auch schwer.
Ja, gar nicht so wenige Leute sind ungeduldig mit Kindern.
Ich weiß.
Leider.
Ja.
Und was aber auf der anderen Seite verrückt ist, wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt ein ganz banales Beispiel, wenn ich zum Beispiel gerne eine rauchen will und das dann durch irgendwas unterbunden wird und nicht möglich ist, ja, dann setzt bei mir zum Beispiel sowas ein, wie so, also dann neige ich dazu, mich da so reinzusteigern und dann wird's halt mega scheiße, das Gefühl. Da bin ich halt super ungeduldig, so, wenn's so, oder ich bin zum Beispiel auch jemand, der ganz schlecht hungrig sein kann. So, ich bin halt sofort auch wütend und so und das ist so, also.
Das stimmt, das kann ich bestätigen.
Ja, da bin ich super ungeduldig in den Dingen. Aber wie gesagt, Menschen ist es gut und langsam lerne ich auch geduldiger so eine, dem Leben gegenüber zu sein. Also zum Beispiel weiß ich, ich hatte ja jetzt ein paar Phasen mit den Depressionen und so, oder bin ja da immer noch drin, aber ich weiß auch, dass es wieder gut wird. Und habe da Geduld mit mir und mit dem Leben einfach, weil ich nicht, also ich möchte nicht an Ungeduld zerbrechen, so, weil es steht ja gerade für uns so viel auf dem Spiel.
Ja.
Ja, so viel dazu erstmal. Wie sieht's denn bei dir aus? Würdest du dich als geduldig einschätzen?
Ne, frag mich dich. Spiegel mich doch mal. Kurz. Ja? Bin ich geduldig, John?
Ja, bist du geduldig? Frag
mich. Nee, ich soll's dir sagen.
Ja, naja, es kommt drauf an. Also, vielleicht bist du eher mit Menschen nicht so geduldig. Vielleicht bist du nicht. Ja, also, du bist auf jeden Fall geduldig mit zum Beispiel mir oder den Menschen, die du liebst. So, das merke ich. Aber du bist zum Beispiel ungeduldig bei Leuten, die dir egal sind. Wie ein Kassierer vielleicht oder so.
Hey.
Nein. Ich ganz meine, das ist nicht böse. Nee. Das ist ganz wichtig. Du bist
super lieb zu Kassierern.
Nein, du bist im Allgemeinen.
Außer es passieren Dinge.
Genau. Und das meine ich ja. Situationen, die so ein bisschen. Nein, aber ich glaube, dass da.
Ich weiß, was du meinst.
Genau, dass da sozusagen du noch geduldiger sein kannst. Aber ansonsten nehme ich dich jetzt nicht als sehr ungeduldig wahr. Vielleicht, okay. Wenn du was sagen willst, vielleicht.
Okay, fair enough. Ich muss kurz danke dafür. Es ist immer interessant, sich zu spiegeln. Aber ich kann ja kurz dich spiegeln.
Ja,
du bist
mal
sehr ungeduldig, wenn du Hunger hast. Das wäre auch mein erstes Beispiel gewesen. Also wenn mich mit dir die Straße lang laufe und du Hunger hast, dann willst du in jeden fucking Laden. Und du kaufst ja dann auch ganz viel Essen.
Ja, ich mag Essen.
Also da eine Bockwurst, da ein Döner, da noch ein Burger. Und das hört dann einfach auch einen halben Tag lang nicht auf. Ich weiß nicht, wie viel du essen musst, um satt zu sein, aber...
Man weiß es selbst, nicht genau.
Ich bin schon skeptisch, dass jemand zwei Döner essen kann.
Ja, das erzählst du ganz oft. Ich finde das jetzt alles nicht so faszinierend.
Ich bin nur auf die Leserbriefe gespannt.
Okay.
Die Hörerbriefe meine ich. Ich glaube, es ist nicht so oft, dass jemand zwei Döner isst und
ich
noch,
nicht,
und noch Hunger hat.
Ich weiß ja nicht, ob das so
dazu war. Drei Cola trinkend und dann. Also du bist da ungeduldig. Ansonsten nehme ich dich eigentlich da relativ neutral wahr. Aber es kommt, glaube ich, immer aufs Thema an. Ne?
Ja.
Da muss man schon sehr differenziert betrachten. Also was zum Beispiel unsere Gage angeht, da bist du auch sehr ungeduldig.
Ja.
Naja, weil es ist ein schwieriges Bezahlungssystem hier bei der ARD. Also das darf ich, glaube ich, sagen. Also wir sind freie Mitarbeiter und da gibt es nicht diesen einen festen Termin.
Ja.
Und der ist völlig in Ordnung. Wir wissen darüber Bescheid. Und das betrifft alle freien Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen, nicht nur uns.
Ja.
Und da ist es manchmal so, dass man da sehr geduldig sein muss, weil am Ende des Monats ist ja immer alles da. Nur man weiß nie, wann es dazwischen kommt.
Genau.
Ja? Und jetzt sind wir wieder beim Thema Geld. Nur da haben wir schon oft Telefonate geführt, wo du gesagt hast, aber Hagen, es muss heute kommen.
Nee, ich denke immer genau.
Ja, genau. Und ich sage immer, ja, aber das muss es gar nicht. Und ich glaube, da versuche ich ein bisschen Geduld an der ich abzugeben. Denn es wird ja immer alles gut am Ende, nur man hat halt zwischendurch, man weiß es eben nicht. Und
ja,
das betrifft aber alle freien Mitarbeiter. Und da bist du sehr ungeduldig.
Ja, das ist selten vor, die zahlen ja normalerweise immer sehr pünktlich.
Ist ja auch immer nur, ich habe ja diesen erklärt, aber du kannst mir zustimmen, da bist du ungeduldig.
Nee, na klar, das ist halt, wenn man so, das ist halt schwierig mit der Planung dann.
Genau.
Aber stimmt, klar, aber nee, natürlich, ich muss sowieso, ich merke, dass wenn ich jetzt sozusagen ja mein Leben viel mehr plane als zuvor, dass das auch etwas ist, womit ich den richtigen, also wo ich gut in den Flow kommen muss. Mhm. Also Gelassenheit, wenn etwas nicht klappt wie geplant, eine Planung frühzeitig genug schon, also irgendwie den richtigen Zeitpunkt auch für eine Planung haben. Auch da so diese ganzen Strukturdinge, so da muss ich noch irgendwie, also das ist auch gut jetzt für diese Therapie, die ich jetzt nochmal mache, da auch, dass genau solche Dinge Ja, dass man eben nicht frustriert ist, wenn zum Beispiel kein Geld kommt, weil man es sauber geplant hat und genau. Alle Eventualitäten mit einplant und so. Und ich verhalte mich nicht wie ein Kind, aber es ist halt so, dass ich, wie gesagt, manchmal, ich habe immer noch in meinem Kopf oft diesen Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Leuten. Weißt du, wenn man das denkt so, was...
Sehr vorsichtig sein jetzt mit dem Begriff normal.
Nee, das habe ich ja gleich so in Anführungsstrichen gesetzt, ja. Also dieses, weil es kommt... Also
du hast apostrophiert.
Ja, ich habe es ja auch gesagt. Was da?
Nee, hast du nicht, oder?
Doch, in Anführungsstrichen.
Ja, jetzt im Nachhinein.
Nee, das war auch egal, das soll jetzt nicht Thema sein. Aber ich weiß, dass in meiner aktiven Zeit, also in meiner aktiven Konsumzeit, ich krass oft darüber nachgedacht habe, was denn normale Leute den ganzen Tag machen, wo ihre Zufriedenheit, Leute, die keine Drogen nehmen, einfach, die keine Abhängigkeitserkrankungen haben, weil ich ja mir all meine Gefühle, die ich brauchte, habe ich mir über Substanzen geholt. Und diese in Anführungsstrichen normalen, also Leute, die keine Abhängigkeit, also die das nie hatten, haben ja auch gute Gefühle und alles mögliche, aber halt eben nicht über Substanzen. Genau, und da habe ich konnte mir sehr lange gar nicht vorstellen, sozusagen, wie überhaupt konkret das Leben aussieht, ohne diesen ständigen Begleiter der Droge. So, weil, das ist ja klar, wenn du 17 Jahre immer sozusagen unter diesem Stern lebst, dem Stern der Sucht und so, dann ist das halt die Lebensrealität. Und ich, also dieses normale Menschen, die hat mich sehr viel beschäftigt. Auf jeden Fall. Deshalb habe ich das so gesagt.
Alles gut. Mir fällt gerade noch ein Wort ein, was sehr gut dazu passt. Geduld-Impulskontrolle. So, und jetzt versuche ich mal zu gucken, was da bei mir ist. Weil ich bin, glaube ich, sehr ungeduldig, wenn ich eine Idee habe, sehr davon überzeugt bin, dass sie großartig ist. Und ich dann so schnell wie möglich alle Variablen dafür herstellen möchte, dass das jetzt passiert. Und da habe ich keine Geduld, dass das erst in 2 Wochen passiert. Das ist zum einen was mich ausmacht, dann daran zu glauben, und dann brauche ich auch keine Geduld, weil das ist dann vielleicht eine meiner Stärken, dass ich dann, weil du hast manchmal gesagt, dass ich ein Macher bin, so als Wort, das stimmt nämlich auch, dann in diesen Momenten will ich das an den Start kriegen. Da bin ich vielleicht dann nicht so geduldig. Also da könnte man hier und da auch mal über Sachen 2-3 Mal nachdenken, nochmal vielleicht in den Dialog gehen. Und da bin ich getrieben vom Impuls. Das ist dann aber auch natürlich Dopamin, weil ich weiß, ich habe gerade eine gute Sache. Ich weiß, es wird gut. Und das gibt mir krasse Glücksgefühle. Ja, und dann mache ich 3-4 Calls und merke, es läuft. Ich kann andere dafür begeistern. Wir haben ein Datum, Sachen finden statt. Oder wenn ich was schreibe oder keine Ahnung, wenn ich eine Idee für was habe. Das kommt aus der Zeit, wo ich die ganzen Filmkonzepte geschrieben habe. Und aber eben damals war ich ja auch immer intoxikiert beim Schreiben. Das heißt, das waren keine echten Gefühle. Und wenn ich jetzt eine Idee habe, von der ich überzeugt bin, dann spüre ich die im ganzen Körper. So ein Typ bin ich einfach. Ja. Da bin ich sehr ungeduldig vielleicht. Und das hat aber dann auch 2 Seiten, glaube ich, der Medaille. Zum einen ist es sehr gut. Zum anderen bin ich vielleicht dann manchmal ein bisschen anstrengend für Leute. So. Aber ich wollte nochmal zurückgehen, wie das eigentlich, ist immer spannend, wie wir das eigentlich als Kind mit Geduld. Und ich glaube, ich war als Kind sehr, sehr geduldig und ruhig, weil ich musste.
Okay, so eine auferlegte.
Ja, es war ja so im elterlichen System. Dieses ruhig sein, parieren, weißt du, wie bei einem Hund fast, also nicht, dass ich mich jetzt, ich wurde nicht behandelt wie ein Hund, aber ich glaube, der Begriff parieren ist schon gefallen, so. Also, dass man einfach das macht, was einem gesagt wird. Und dadurch, dass es ja da keinen Diskurs gab, ob jetzt Dinge passieren oder nicht, sondern man die so gemacht hat, war das so eine auferlegte Geduld, die ich, wenn ich daran zurückdenke, auch krass einfach in mir spüre. Dass man jetzt in dieser Situation nicht nach links oder rechts geht, sondern nur den vorgeschriebenen Weg. Und das ist schon, war schon eine harte Erfahrung. Also das fällt mir ehrlicherweise auch zum Thema Geduld ein. Weil man ja, pass auf, da in mir drin wusste ich ja, ich bin gerade in einem System, auch als Kind wusste ich das schon, ich bin hier in etwas gefangen, wo ich aus dem ich nicht entkommen kann. Ja? Mhm. Nur habe ich oft gesagt, mir war das alles erst später klar, das stimmt auch. In dem Moment war ich ja trotzdem, war mir ja trotzdem klar, dass ich das nicht, dass ich mich unwohl fühle. Mhm. Dass ich nicht mag, gerade hier. Aber ich musste, um irgendwie zu überleben, da geduldig sein.
Ja, krass.
Das fällt mir irgendwie ein.
Ja, ich habe über sowas Ähnliches auch gestern nachgedacht, und zwar, also genau, das passt dazu, dass das ist ja auch die Frage ist, sozusagen, wo. Ob es auch zu geduldig gibt, sozusagen. Mhm. So geduldig, dass man nicht mehr dass man gar nicht mehr das Verlangen hat, vielleicht auch was zu ändern, obwohl man es vielleicht könnte an der Situation. Mhm. Also dann, dass halt, ne, dass Geduld eigentlich einfach nur zu einem unnötigen Ertragen wird, so. Und ich glaube, dass das nämlich auch was ausmacht in der Sozialisierung von Menschen, dass es sicherlich Leute gibt, die vermittelt bekommen, du kannst alles in die Hand nehmen und ändern und machen. Mhm. Und das sind wahrscheinlich aber dann, da würde ich dann denken, dass das im Endeffekt zu Ungeduld führt. Also wenn du, ne, wenn du sozusagen dein Leben bekommst, du hast voll die Macht und kannst, bist super wirksam. Ich glaube, dann hat man als Erwachsener wahrscheinlich mit Ungeduld zu kämpfen. Mhm. Genau, und wenn man halt aber vermittelt bekommt, du musst gehorchen und bla, ne, und kannst eh nichts ändern und da, dann glaube ich, dass das halt was ist, was in der Kindheit super scheiße ist und dann aber als Erwachsener wahrscheinlich dann zu Geduld führt. Hm. Das fand ich nur so, waren nur so Gedanken.
Ja, ich glaube, abgesehen von, was ich gerade meinte, diesem Impulsmoment, wo ich dann so vor Energie ströme, da ist es kompliziert. Ansonsten halte ich mich, das kann man vielleicht von meiner Körpersprache nicht immer so auskennen, weil ich so rumzappel, aber jetzt in mir drin, das wirst du doch bestätigen können, bin ich ja schon jemand, für den das Glas immer halb voll ist.
Mhm, auf jeden Fall,
ja. Und der auch eigentlich sagt, ja komm, ich bin ja auch schon jemand, der sagt, ich lass mich nicht aus der Fassung bringen, eigentlich so schnell. Bis auf diese 2-3 Punkte, da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen, aber eigentlich bin ich ja geduldiger Mensch. Ich sehe mich eigentlich entspannt wo sitzen und denke, das wird schon. Das kriegen wir schon hin. So sehe ich mich eigentlich.
Und wie hilft dir das für deine Abstinenz oder was hat es da für einen Einfluss? Wie würdest du deine Geduld bezüglich...
Das ist natürlich eine kleine Fangfrage. Weil ich weiß nicht, ob ich geduldig bin jetzt. Ich habe ja eben diese 2 Seiten aufgezählt. Ich glaube, ich bewege mich da so zwischendurch, wie sehr viele Menschen. Es ist ja auch nur eine Eigenschaft, nicht die Eigenschaft. Wir können ja alles sein. Geduldig, ungeduldig. Das gehört ja auch alles zum Leben dazu.
Ja, ja, klar.
Jetzt Geduld bezüglich Abstinenz. Es gibt Tage, da weiß ich einfach, das läuft jetzt. Und ich muss mir keine Gedanken machen. Aber ich wäre natürlich irgendwo auch dann wieder ungeduldig, wenn ich Suchtdruck habe. Ja, ist doch klar. Und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Ne? Nur in Suchtdrucksituationen, auch jetzt nach so einer Abstinenz, wäre es schön, geduldiger zu sein. Ja, also es stresst ja die Sau.
Ja, aber gibt es Punkte zum Beispiel in der Therapie oder so, wo du, also an denen du festmachen kannst, so da hast du, also weil die Geduld ist ja eine Basis für die Abstinenz, ne? Und gibt es da Momente, wo du besonders viel gelernt hast oder wo du draus
was denkst? Das ist eine schöne Frage. Man muss wirklich sagen, dass diese Themen in der stationären und auch bestimmt in der ambulanten ein großes Thema sind. Denn man macht nicht ohne sonst, ich weiß noch, in der Pfalzburger, liebe Grüße, hatten wir Papierwerkstatt. Und dann sitzt du da und baust dir dein eigenes Notizbuch. Mhm. Also so richtig von alles, von null. Mhm. Ja, Pappen und Bindung, alles. Und für mich war das da kein Problem, mich da hinzusetzen. Ich habe ja auch sehr vieles da, konnte ich wirklich gut annehmen, weil ich einfach der Meinung war, ich nehme hier alles mit, was ihr mit an Experimenten mit mir vorhabt. Also aus meiner Sicht Experimente, ob mir jetzt ein Buch machen hilft, weiß ich nicht. Aber weil ich es nicht weiß, mache ich es mit. Mhm. So bin ich ja, auch aus einer Hilflosigkeit. War ja alles am Ende. Also was soll ich da sitzen und sagen, ich mach's nicht.
Ja, ja.
Aber trotzdem hast du diese Leute ja in den Gruppen.
Auf jeden Fall.
Die dann sagen, ey, mach doch kein scheiß Notizbuch, fuck, was soll mir das, das bringt mir gar nichts. Aber genau daran musste ich gerade denken, wenn du sagst Geduld und Therapie, dann kommt die Therapeutin, setzt sich neben denen und sagt, Herr, so und so, jetzt schauen wir uns das doch erstmal an, hier sind die Blätter, was wollen sie denn für Notizbuch? Wie unfassbar geduldig diese Therapeuten mit uns rehabilitieren.
Ja, ja.
Also Wahnsinn. Ich meine, wie oft kommen Leute in gerade so Kurse, wo es jetzt nicht ums Reden geht, sondern um irgendwas Malen oder ne, Kunsttherapie, Ergotherapie. Papierwerkstatt ist ja nichts anderes wie Ergotherapie. Und da muss ich sagen, da gibt es Leute, die haben dort, glaube ich, einen Großteil ihrer neuen Abstinentengeduld vielleicht gelernt, indem die da, du hast das einmal die Woche für 2 Stunden und das Notizbuch ist aber erst nach 6 Monaten fertig oder nach 3 Monaten. Weißt du, was ich meine? Das sind unfassbar viele Arbeitsschritte. Ja, übrigens, das Notizbuch habe ich benutzt für Staffel 1. Erinnerst du dich?
Ich weiß nicht mehr, wie es aussah. Nee.
Ja, aber so, ich habe gesagt, das habe ich in der Therapie gemacht und da hatte jede, das ist mein Staffel 1 Notizbuch. Schön. Für jede Folge. Und ich glaube, da haben sehr viele Leute in dieser Art Therapien ihre Geduld vielleicht erst kennengelernt. Ich habe auf jeden Fall auch sehr viel gelernt, weil ich bin da natürlich mit offenen Herzen rein in so eine Papierwerkstatt, aber habe ja auch nicht jedes Mal Bock gehabt. Ist ja logisch. Also gerade auf einer stationären hast du ja so viele Gefühlsschwankungen. Ja, und da möchte ich nochmal sagen, an fast nahezu alle meine Therapeuten, dass da sehr viel Geduld aufgebracht wird uns gegenüber.
Auf jeden Fall.
Also gerade mit Süchtigen, meine Fresse. Also nochmal auch vielen Dank von mir an alle. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr auf der Uhr von der Papierwerkstatt-Therapeutin, aber es war eine sehr, sehr tolle Therapeutin, das weiß ich noch. Weißt du, die wird 10 Minuten angemacht von 3 Leuten, die überhaupt keinen Bock haben. Und die hat es hinbekommen nach 20 Minuten, dass alle da sitzen und mit Papier basteln. Und das ist schon eine Leistung.
Auf jeden Fall. Also ohne Frage.
Wie warst du denn geduldig so auf Therapie? Erzähl mal, hast du diese Dinge mitnehmen können oder hast du dich auch gewehrt?
Nee, ich habe mich nicht gewehrt. Ich hatte zwar keinen Bock auf so Buchstütze bauen oder so. Überhaupt.
Habt ihr
das
auch gemacht?
Ja, ja, wir haben keine Buchstütze gemacht. Aber was mich am meisten Geduld gelehrt hat in der Therapie und was auch generell etwas war, eine Situation war, die mir viel gebracht hat im Endeffekt, war, dass ich ja, als ich in das zweite Mal in stationäre Therapie kam, ins Haus Linné, für 6 Monate, kam ich ja da an und wusste genau, dass ich erstmal aushalten muss, diese ganze Beziehungssituation da. Ich hatte ja davor was mit einer Frau im Haus Linné und dann ist es ja kaputt gegangen und dann ist sie danach mit jemandem zusammengekommen, der dann auch da war und der hat halt über mich auch so einfach Scheiße erzählt und so.
Und du kommst wieder zurück in die Situation.
Genau, und ich komme halt wieder zurück in die Situation.
Die sind beide noch da?
Die sind beide noch da. Ansonsten kaum noch jemand von davor. Alle kennen mich nicht und alle fanden mich und alle gingen davon aus, dass ich scheiße bin. So. Und du haben mir das auch Podcaster. Mehr oder weniger signalisiert. Und es war so, dass wirklich dann auch Woche für Woche Leute kamen und meinten so, hä, warum hat der das und das erzählt und so? Was ist das für ein Schwachsinn? Und so. Also also ganz langsam sozusagen kam ich da an und konnte irgendwie die Leute ja erreichen, aber musste halt immer ankämpfen gegen eine negative Grundeinstellung gegenüber.
Und da warst du geduldig, ja?
Und ja.
Ey, du hast das schon oft erzählt.
Da war ich krass geduldig.
Noch nie richtig nachgefragt, wie das ist. Ich meine, ich weiß, wie es ist, in eine Stationäre zu kommen, 2-mal, mich kennt niemand. Aber wie ist es, wenn du da reinkommst und dich finden alle zum Kotzen?
Mann, es war richtig scheiße. Es war richtig,
Hast du, wie hart war das?
Also, es war wirklich hart. Also, ich weiß noch genau, dass als ich da reingefahren bin.
Gehen, oder?
Ja, als ich da reingefahren bin, war das so. Ich habe mich direkt so gefühlt, wie ich es mir vorstelle, wie es ist, wenn man so im Knast ankommt in so einem Film, weißt du, und die Leute, sind gerade im Steinbruch oder so, ja, in so Ketten und bla, man kommt, ein Auto kommt so reingefahren und alle drehen sich so um und gucken so den Neuen an und finden ihn einfach nur scheiße. So habe ich mich direkt wie in so einem...
Schöne Metapher, Steinbruch, stationäre Therapie.
Nee,
liebe Grüße.
Nee, ich bin halt in so ein feindliches Umfeld gekommen. Ja. Und das war schon vom Gefühl her... Also, es war halt super scheiße, das Gefühl zu haben, so eine gewisse Chancenlosigkeit und Hilflosigkeit erstmal zu haben, weil ich muss ja erstmal diese Nuss knacken, bevor ich an die Leute, bevor ich soziale Kontakte aufbauen
kann. Wie hast du es denn geschafft, geduldig zu sein? Dann nimm uns doch mal mit.
Ich hab's ausgehalten. Ich hatte ja auch dann ein Gespräch mit dem Chefarzt und mit dem Arzt da und ich wollte, also erst meinte ich, das ist mir zu krass, die Atmosphäre hier, so, ich würde wieder gehen, weil es war wirklich richtig krass.
Oh Mann.
Und der hat halt mir genau das beredet, der meinte zu mir so, John, pass auf, das ist halt, er versteht, dass es richtig scheiße ist für mich so und bekommt es ja mit, ja, und dann sieht es ja Und dass ich, wenn ich das aushalte, dass das wirklich ein großer, dass das eine Leistung sozusagen wäre. Dass er das auch, dass er meinte halt, er würde das krass finden, wenn ich das durchziehe, so, dann habe ich seinen Respekt, so, das hat er zu mir gesagt. Und es war jemand, der sowas eigentlich auch nicht sagt. So,
wollten wir den nicht mal in die Sendung einladen? Das würde mich sehr interessieren.
Ja, das ist jemand anderes.
Okay.
Ja, aber, ich kann mich genauso an das, an einen.
Also hat dich das sogar motiviert, was er gesagt hat?
Ja, und ich kann mich genau an ein Folgegespräch erinnern, was dann so vielleicht nach einem Monat war, wo die Situation dann sozusagen gelöst war und wir beide da saßen und so waren so, holy shit, es ist vorbei, ich hab's geschafft, und der war halt so, ja, krass, er hatte gedacht, ich gehe, und es war ein krasser Lernprozess und ein großer Bestandteil, glaube ich, im Endeffekt meiner Therapie, dieses Aushalten genau dieser Situation, weil ich ja eh auch so ein Beziehungsding irgendwie habe, was so ein bisschen, also Beziehungen sind bei mir oft irgendwie problematisch in irgendeiner Hinsicht, und da kamen ganz viele Triggerpunkte und schwierige Sachen zusammen. Auch weil der andere Typ so ein schwieriger Charakter war. Du kennst ja den, mit der sie dann zusammen war.
Ach so, der Friseur?
Ja. Und da kannst du dir ja vorstellen, wie das war.
Ich wollte gerade darüber sprechen. Ich habe völlig vergessen, dass der das war. Das
ist ein provokanter, lauter Charakter.
Der war dann bei mir in der Eingangs-WG bei Nodrax.
Ja.
Hat meine Haare geschnitten.
Ja.
Und im Vergleich, also ich habe ja gehört, was du gesagt hast, aber ich bin trotzdem da sehr offen rangegangen. Ich meine, ich musste mit dem in einer WG leben.
Ach, der ist auch kein böser Typ.
Der war super lieb zu mir.
Ja, der ist auch kein böser Typ, aber halt so ein sehr impulsiv, und daher war so eine Feindschaftssituation war halt blöd. So in dem,
aber es ist immer natürlich, das Thema ist ja auch, da hatte ich ja Informationen über dich, und man ist immer so, das ist gar nicht so leicht, damit umzugehen, wenn man viel weiß über jemanden von mehreren anderen vielleicht, und das geht in eine Richtung, und dann noch immer noch neutral auf denjenigen zuzugehen, das sollten wir aber als Menschen hinkriegen. Ja,
auf jeden Fall.
Denn es ist immer wichtig, sich seine eigene Meinung zu bilden, egal was die anderen sagen.
Ja, ne? Stimmt.
Aber aufgrund dieser Grundlage bist du ja dann auch da, konntest du ja dann auch wieder ankommen dort. Denn die Leute haben dich ja kennengelernt.
Ja, genau. Und das war aber auf jeden Fall, also das habe ich ganz stark abgespeichert als extrem wichtig für den Aufbau von, oder den, um eine Geduld zu entwickeln, die halt dann auch zu einer Abstinenz führt und auch eine Abstinenz halten kann.
Ja, stimmt.
Krasse Situation war das eben. Oh,
das stell mir furchtbar
vor. Ich glaube, es hört sich nicht so schlimm an, wie es sich anfühlt. Es ist ja auch nicht schlimm in dem Sinne, aber es ist halt schon, man ist ja eh nicht gut drauf, wenn man da ankommt, sage ich
mal. Ich freue mich nämlich, denn wir nehmen ja hier im Studio Babelsberg auf, nicht weit vom Wannsee. Und nach unserer Aufnahme heute besuchen wir meine erste stationäre Einrichtung, das Lago.
Ja, ich muss gucken, ob ich das schaffe, aber da, ja.
Ja, du wirst es hinkriegen.
Aber Lago kennt.
Machen
Lago
ein paar Minuten. Denn wir treffen die Klinikleitung, liebe Grüße, und vielleicht kommt derjenige auch mal hier in die Sendung. Ich habe nämlich heute nochmal drüber nachgedacht, auch wegen Geduld, weil es gibt ja immer so verschiedene Meinungen. Wie war die Therapie? Wie ist das Haus? Ist ja mal alles sehr subjektiv. Mhm. Und ich habe heute nochmal drüber nachgedacht. Ich meine, ich hatte ja einen Rückfall nach dieser Therapie, ne? Mhm. Aber wenn ich mich objektiv dieses Haus und also beide stationär, aber jetzt immer, die haben alles gemacht, was man machen kann. Mhm. Es ist am Ende, und das auch wieder zum Thema Geduld, es ist am Ende, wenn du 3, 4, 6 Monate abstinent bist, dann ist es auch irgendwann wieder normal eine Entscheidung. Ja? Mhm. Suchtdruck hin oder her. Mhm. Natürlich kann da nochmal was passieren und so weiter, aber ich finde, das Haus, überall dort, wo ich war, wurde alles dafür getan, dass ich imstande bin, diese Entscheidung wieder zu treffen. Mhm. Und ich war sehr naiv und aber auch sehr, sehr ungeduldig nach der Therapie wieder die Substanz zu konsumieren, und das, die Gründe habe ich ja schon x-mal auferzählt. Und wenn ich an das Thema Geduld denke, denke ich auch wirklich, dass ich da viele Dinge noch nicht so durchblickt habe. Trotzdem hat der Laden alles dafür getan, muss man schon sagen.
Mhm. Ja, also ja.
Aber es ist halt irgendwann so eine, weil man ja immer weiß, dass die Substanz delivert. In diesem Moment. Ob der jetzt 3 Tage dauert oder 10 Stunden oder nur eine Stunde, ist ja leider für mich egal. Mhm. Ne? Aber der Gedanke daran, dass die ersten 10 Minuten delivern, das ist eine Sache, wo man immer noch heute auch noch jeden Tag geduldig oder Geduldigkeit lernen muss, dass man da nicht nachgibt.
Ja, auf jeden, naja, genau, es ist halt wieder die, ja, dieses Aushalten einfach der negativen Gefühle zugunsten der ganzen positiven Sachen, die daraus dann entstehen.
Ja.
Ja, ich finde es ganz spannend, so dieses generell das Thema mit Geduld und auch Geschwindigkeit, also wie schnell auch das Leben ist. Es ist ja auch interessant zu schauen, wo dieses Ganze herkommt. Also eben, dass viele Menschen ja auch sehr affin gegenüber Rausch sind und gegenüber Sucht, zeigt ja, dass generell viel Ungeduld sozusagen herrscht, weil wir ja eben nicht warten wollen, um gute Gefühle herzustellen, oder ich das ja auch nie wollte.
John, Das hast du ein schönes Thema mitgebracht und da werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen.
Ja, na, vor allem möchte ich einfach irgendwie dazu animieren, da für sich vielleicht mal drüber nachzudenken, einfach jeder, wo man da selbst steht bezüglich Geduld, ob man da vielleicht ein Problem hat, was einem da helfen kann oder was für Situationen vielleicht einen da weiterbringen können. Weil ich, wie gesagt, ich glaube, dieses Aushalten ist, wenn man das nicht schafft, so, dann kann man halt seine Abstinenz nicht halten.
Ja,
stimmt. Und das ist einfach, also absolut zentral, dass man geduldig mit sich selbst ist. Und auch
mit anderen.
Genau, und ich finde nämlich, dass in Geduld auch ganz viel so Nächstenliebe drin steckt. Also dass man eben, ja, wie auch also wie zum Beispiel im Verkehr oder so, dass ständig sind Leute ungeduldig, ne? Aber es passiert, oft passieren gar nicht so schlimme Sachen. Ein bisschen Geduld ist auch für uns alle, glaube ich, ganz gut im Alltag.
Ich habe gelernt, auch in meiner Liebe zu dir, John, dass da auch Geduld gut tut. Vielleicht ist es auch sogar umgekehrt so.
Ja, wahrscheinlich auch. Ja, es kann gut sein.
Pass auf, ich wollte noch was sagen. Ja. Dazu haben wir noch gar nichts gesagt. Unser Stammtisch am Lagerfeuer war magisch.
Ja.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die dort waren. Wir hatten wirklich ein Lagerfeuer. Da drum Stühle im Kreis. Und vielleicht magst du noch kurz was zu sagen. Ich kam ein bisschen später, weil das ist die erste Folge jetzt nach dem.
Ja, ne, es war einfach wirklich super schön. Das ist einfach so eine sofortige Verbundenheit, was wir ja immer sagen, wenn man einfach generell, wenn Abhängige sich untereinander treffen oder wenn Menschen sich untereinander treffen, um über Menschen und sich zu sprechen, dann hat das gleich so eine krasse Wärme. Und wenn dann noch ein Feuer dazu kommt, ist es ja doppelt warm.
Ja.
Es war ganz toll. Die Leute öffnen sich und da will ich auch jedem danken, der da teilgenommen hat. Und es ist einfach auch schön zu sehen, wie miteinander gesprochen wird. Und es ist, also für mich ist das was ganz, wie du schon sagst, was ganz Magisches.
Also unser Stammtisch ist wirklich eine ganz mucklige Sache.
Ja.
Ja.
Das ist ein schönes Zusammentreffen einfach.
Das ist auch ganz anders als, muss ich schon sagen, als bei den Live-Auftritten. Weil es einfach eine Selbsthilfegruppe ist. Ja, und wir dort nicht als, sondern wir so haben die einfach initiiert und die findet jetzt statt und das ist großartig. Auch dort nochmal, danke an alle, die da waren. Also das war wunderschön. Wir haben alle geteilt, das ging den Kreis rum. Ich glaube, es wurde geweint und gelacht, wie das zu einer Selbsthilfegruppe dazu gehört. Und ich bin mit einem sehr warmen Herzen danach nach Hause gefahren.
Ja.
Und auch dort, wir sind auf der Suche, wir haben halt kein Geld für, um groß uns Sachen zu mieten. Wenn ihr eine Location in Berlin habt, wo man eine Selbsthilfegruppe veranstalten kann, würden wir uns auch sehr freuen. Denn wir würden diesen Stammtisch gerne weiter mindestens einmal im Monat machen. Und
auf jeden Fall.
Ich würde sagen, John, wir weisen nochmal hin. 15. Mai sind wir live in Hamburg. Es gibt noch Karten. Und dann drücke ich jetzt den Knopf.
Ja, danke. Genau. Und wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr Geduld braucht, weil ihr Probleme habt mit Substanzkonsum, Probleme damit habt, auf die Gefühle zu warten, die ihr euch wünscht, dann findet ihr Hilfe bei den Drogenberatungsstellen, bei den Therapieeinrichtungen oder beim Hausarzt, in den Selbsthilfegruppen und natürlich im Internet. Informiert euch und lasst euch helfen, denn wir haben ein ganz fantastisches System. Dort werden euch dann Dinge an die Hand gegeben, die ihr braucht, um weiterzukommen, um eben die Geduld endlich zu erlangen, die es braucht, die ich leider immer noch nicht jederzeit habe, wenn ich sie brauche, aber so ist es mit Geduld. Und willst du noch was sagen, Sendung?
Ich hab euch lieb und ich hab dich lieb, John.
Okay, ich dachte, der Blick hat.
Ich hab auch die ARD lieb und
ja, vielen Dank,
wir
vielen
bleiben
Dank.
Weiter hier bis Ende des Jahres am Mittwoch in der ARD Audiothek.
Ganz genau, bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Seit Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.